Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Und heute mit einem alten Bekannten. Corbinian Frenzel ist wieder da. Nachdem er in Episode 5 schon einmal bei mir war, dachten wir, dass es nach fast 2 Jahren endlich mal wieder Zeit ist. Er ist Journalist, Moderator und Autor und jemand, den wir kaum ein anderer präzise beobachten und klug einordnen kann, was in unserer Gesellschaft gesprochen, diskutiert und manchmal auch totgeschwiegen wird. In seinem aktuellen Buch Defekte Debatten, welches er mit Julia Reuschenbach geschrieben hat, geht es genau darum. Wie reden wir heute miteinander oder besser gesagt, wie oft eben gerade nicht? Warum kippen Diskussionen so schnell in moralische Grabenkämpfe? Und was hat das alles mit Sprache, Medien und Verantwortung zu tun? Wir sprechen über kaputte Diskurse, über die Lage des Journalismus, über Sprachhygiene und darüber, was wir tun können, um das Gespräch wieder zum Laufen zu bringen. Im Kleinen wie im Großen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hallo, Corbinian.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Frank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, vielen lieben Dank. Und gerade schon gesagt, es ist fast 2 Jahre her, dass du bei mir warst. Seitdem ist viel passiert. Hast du eigentlich irgendeinen Mensch, ganz egal wie banal er ist, der dir hängen geblieben ist in den letzten 2 Jahren? Gesellschaftlich, privat, politisch?
Ja,
das war so viel, ne?
Also es ist natürlich unglaublich viel passiert in diesen 2 Jahren, privat, politisch. Aber es gab so einen Tag, da ist so viel zusammengekommen, privat wie politisch, nämlich der 6. November 2024.
Okay.
Das ist nämlich der Geburtstag meiner Tochter, der 6. November. Das war ihr 15. Geburtstag. Und ich habe morgens die Geräte angemacht, das Radio angemacht und habe da zuerst vernommen, dass Donald Trump die Wahl wieder gewonnen hat und bin schon irgendwie mit so einer komische Stimmung ans Frühstück machen gegangen. Und dann wissen wir ja, was der 6. November noch gebracht hat. Dann dachte man, naja gut, jetzt wird sich ja wenigstens die Ampel zusammenreißen in ihrem Koalitionsausschuss. Und siehe da, am Abend hatten wir auch noch eine zerbrochene Regierung. Da kulminierte das alles so, ja, dass ich dachte, wow, die Krisenhaftigkeit der Welt. Und dann hast du eine 15-Jährige zu Hause, bei der du weißt, die hat noch sehr viel Zeit vor sich, glücklicherweise. Und was wird das für eine Welt? Das hat mich auf jeden Fall sehr bewegt.
Ja. Ist sowas bei euch ein Zuhause-Thema? 15 Jahre, das interessiert man sich ja schon so für Politik, Gesellschaft? Oder war das an dem Tag am Geburtstag erstmal alles ausblenden, heute erstmal Party angesagt?
Ja, also es ist natürlich so, wenn du 15 wirst, dann hast du viele andere Gedanken. Aber das hat sich schon, also das war gleich Thema, weil bei uns, das kann ich meinen beiden Töchtern, also 15 ist die eine, 13 die andere nicht ersparen, läuft morgens dann das Radio, der Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, sie kriegen sowieso die ganze Welt immer mit aufs Frühstücksbrot sozusagen.
Okay.
Und gerade die 15-Jährige ist natürlich politisch auch schon wach, ist dabei, ist interessiert, war natürlich auch ein bisschen konsterniert, als sie das gehört hat. Und ich merkte aber auch, also ich meine, es prasseln ja viele Nachrichten auf einen ein. Und es sind auch viele nicht gute Nachrichten. Und als Journalist lernt man natürlich damit auch eine gewisse Distanz aufzubauen und das nicht an sich ranzulassen. Aber da merkte ich, dass mich das wirklich sehr bedrückte. Also das sind so diese Nachrichten, die so reinkommen, wo man selbst so ein bisschen die Schwierigkeit hat, da so das Lächeln und diese fröhliche Stimmung, die halt an so einem Geburtstagmorgen eigentlich gegeben ist, aufrechtzuerhalten. Das habe ich deswegen auch so stark in Erinnerung, weil ich dachte, wow, ich kann gerade diese Nachrichtenlage nicht ausblenden, was da auf die Welt wieder zukommen wird. Und eben, wenn man weiß, man hat Menschen in die Welt gesetzt, die das alles noch länger erleben müssen, was auf die dann zukommen wird.
Eieieiei. Also ich habe es nicht ganz so groß. In den letzten Tagen habe ich so gedacht, in den letzten 2 Jahre, die Augenklappe von Olaf Scholz ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, warum. Ist eigentlich total banal. Aber irgendwie dachte ich, ach, weißt du noch, damals der Pirat Olaf Scholz, das war doch eigentlich eine ganz lustige Zeit.
Ja, also ich meine, das ist ja auch, das darf man auch nie vergessen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es ja auch in allen schwierigen Situationen, Lagen, politisch, ja, gesellschaftlich, ja auch immer wieder diese vielen schönen Momente gibt. Also ich habe auch schöne Erinnerungen an den letzten Sommer, was Fußball anging, Europameisterschaft und ja, sowieso auch viele schöne private Momente. Ja, also das findet ja alles gleichzeitig statt. Das darf man übrigens auch nie vergessen, dass wir natürlich die Nachrichtenwelt, wie wir sie erleben, viel negativer leben oder dass es eine viel negativere Welt ist, als das glücklicherweise für die meisten von uns der Fall ist, weil wir da natürlich schöne Begegnungen haben, Menschen, die uns wichtig sind, feiern, was auch immer alles so ansteht. Ja, manche haben es durch den Sport. Und das ist ja, das ist etwas, was eben, es gibt so ein Bild von dem 20er, 30er Jahre Historiker Sebastian Haffner, der das die wirkliche Wirklichkeit genannt hat. Also das, was im Leben der Menschen eben auch wirklich passiert, was sie nicht nur über Medien mitkriegen. Und diese wirkliche Wirklichkeit ist natürlich viel heller, glücklicherweise, als die Nachrichtenwirklichkeit.
Hey, wenn dir gefällt, was du hier hörst und du den Podcast ein bisschen unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über eine kleine Spende, zum Beispiel über PayPal. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten zu decken und weiter spannende Folgen für dich zu machen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Wir kommen mal auf euer Buch zu sprechen, was du mit Julia Reuschmach geschrieben hast, Defekte Debatten. Was hat euch eigentlich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Gab es da einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt reicht's, darüber müssen wir unbedingt schreiben?
Es war ein kleines bisschen ein Prozess. Also wir waren viel im Austausch. Julia, die häufiger mal bei mir im Studio zu Gast war. Und darüber hatten wir uns eben kennengelernt, dass wir so bestimmte Muster immer wieder erkannt haben. Ne? Also wo so Dinge so ablaufen. Und gerade sie als die Politikwissenschaftlerin hat gesagt, Mensch, beispielsweise wenn wir im Blick auf die AfD, da wiederholen sich regelmäßig Fehler, ja, wie andere Parteien, aber wie auch die Medien damit umgehen. Das war so ein Impuls, den wir damals, das ist jetzt ungefähr auch, also die ersten Gespräche liegen ungefähr so 2 Jahre zurück, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben hier im Podcast. Ja. Das, was wir konstatiert haben, weil damals nämlich die AfD-Kurve nach oben ging, ja, und die Medien, wir Medien, darüber auch häufig berichtet haben, wie bei so einem Pferderennen, ja, oh, jetzt noch ein Prozentpunkt mehr, jetzt sind sie schon bei 18, jetzt sind sie bei 19, wann schaffen sie die 20? Und dass wir das erstmal konstatiert haben, so als etwas, was nicht so besonders gesund ist. Und damals ging das noch einher mit dem Gebäudeenergiegesetz, dem vermaledeiten Heizungsgesetz, das ja damals viel ins Rutschen gebracht hat, so in der Wahrnehmung. Ne? Also auch, du sagtest gerade die Augenklappe von Olaf Scholz, das war ja irgendwie noch so diese Phase, wo auch schon viele irgendwie Kritikpunkte an der Regierung hatten, aber wo man irgendwie dachte, ja, das ist halt eine Regierung, die hier und da mal kritisiert wurde. Aber mit dem Heizungsgesetz fing es ja an, dass man das Gefühl hatte, diese Kritik wird so vernichtend und so grundsätzlich, dass man sich schon fragt, wie kann man da eigentlich noch wieder ins Gespräch kommen? Das waren so diese 2 Sachen, Aufstieg der AfD und wie das begleitet wurde und dieses Desaster um das Heizungsgesetz, was uns damals veranlasst hat zu sagen, hey, da gibt es ein paar Muster, die müsste man mal beschreiben. Und ganz konkret war es aber so, also das war sozusagen die Gesprächssituation, die Julia und ich miteinander hatten zu dem Thema, erstmal unabhängig davon, dass die Idee aufkam, daraus könnte ein Buch werden. Und Julia wurde dann, nachdem sie mal in einem Podcast aufgetreten war, zum Aufstieg der AfD, vom Surkamp Verlag angesprochen, von einem Lektor dort, der gesagt hat, Mensch, hätten Sie nicht Interesse, ein Buch über die AfD und den Aufstieg und den Fehler im Umgang mit der AfD zu machen? Und Julia sagte damals, hey, erstens gibt es dafür schon ganz kluge Bücher und viele Kolleginnen und Kollegen, die das sehr genau beobachtet haben. Und zum Zweiten, wenn wir immer nur auf die AfD schauen, dann ist das eigentlich zu klein. Dann erfassen wir nicht das gesamte Problem, denn das ist nicht nur der Aufstieg des Populismus. Und zum Dritten hat sie gesagt, und übrigens, wenn man das ernsthaft anpacken will, dann braucht man eigentlich nicht nur Wissenschaftlerinnen, die darauf schauen, sondern idealerweise auch einen Journalisten, der mit drauf schaut, weil die halt die öffentlichen Debatten so stark mit prägen und mit beobachten. Und so brachte sie mich ins Spiel und netterweise hat dann auch der Surkamp Verlag gesagt, schöne Idee und so ging's los.
Okay, ja, krass, krass. Auch natürlich liebe Grüße an Julia, die war auch schon hier bei mir im Podcast schon vor, ja, auch schon wieder längerer Zeit.
Ja,
wird ja, ne? Auch mal wieder, ja. Zeit. Ihr sprecht im Buch von kaputten Diskursen. Was läuft denn eurer oder deiner Meinung nach grundsätzlich schief in vielen öffentlichen Debatten? Gibt es da so einen Kardinalsfehler, den ihr beobachtet habt?
Also wenn man es mit einer zentralen Beobachtung beschreiben wollte, dann könnte man sagen, es liegt schon häufig der Fehler darin, warum wir überhaupt miteinander im Streit sind. Also geht es darum, jemanden zu überzeugen? Geht es darum, Argumente vorzutragen? Geht es darum, mit der eigenen Vorstellung, den eigenen Ideen andere zu gewinnen, daraus dann Mehrheiten entstehen zu lassen und daraus Lösungen entstehen zu lassen? Ist man dann, ja, wenn man das will, auch im Gegenzug bereit, sich von Argumenten anderer überzeugen zu lassen? Also es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Das wäre sozusagen die Idealbeschreibung, wie es eigentlich sein sollte in öffentlichen Debatten. Auch im Privatleben natürlich, klar, aber wenn wir mal auf die öffentlichen Debatten schauen. Und was wir konstatieren ist, dass das eine zentrale Bereitschaft ist, die so nicht ausreichend vorhanden ist. Also dass wir erleben, dass viele Debatten geführt werden, um sich selbst zu vergewissern, seine eigenen Positionen, dass Debatten geführt werden, um Abgrenzung zu schaffen von anderen, klar zu markieren, wir sind hier, dort sind die anderen. Und dass es auch immer mehr Debattenteilnehmer gibt, die eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass es gar nicht zu Lösungen kommen, weil sie nämlich davon profitieren, wenn der Streit andauert, wenn er eben nicht gelöst wird. Da ist man ganz schnell natürlich bei populistischen Parteien, ja, oder Polarisierungsunternehmen, Unternehmern wie Steffen Mau und seine Kollegen, die das Buch geschrieben haben, Triggerpunkte sehr wunderbar formuliert haben. Also die sozusagen Profit schlagen aus Streit, aus nicht produktivem Streit. Das sind aber nicht nur die populistischen Parteien, das sind auch durchaus Akteure in den etablierten Parteien, das sind Akteure in den Medien, die immer wieder dieser Versuchung erlegen sind, aus sozusagen dem Krawall ihren eigenen kleinen Erfolg rauszuholen, der aber leider immer nur ein kurzfristiger Erfolg ist. Das vielleicht nur so im Groben gesagt, als so eine allgemeine Beobachtung.
Ihr sprecht auch im Buch über das Wort Streit, also der Begriff Streit, der ja immer sehr negativ behaftet ist. Warum ist das so? Im Grunde genommen ist Streit doch eigentlich etwas Gutes. Da sind zwei Parteien, also zwei Menschen, die tauschen sich wortstark, lautstark vielleicht aus, aber am Ende kann man vielleicht einen Common Ground finden. Das ist ja eigentlich ein Streit. Warum ist Streit sowas Schlechtes?
Ich meine, das ist natürlich auch eine Typenfrage, ne? Das haben Julia und ich auch im Schreibprozess kennengelernt und voneinander erfahren, dass sie zum Beispiel jemand ist, der sehr streitlustig ist, also das auch gar nicht schlimm findet, wenn es mal lauter, wenn es mal extremer ist. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr harmoniebedürftig ist und dem Streit eigentlich gar nicht so angenehm ist, weil ich das Gefühl habe, okay, da sind, da ist irgendwas in der Luft und das soll möglichst schnell weg. Also insofern ist es, glaube ich, immer auch mal eine individuelle Frage und jeder kann das, glaube ich, nachvollziehen, der uns jetzt zuhört, ne? Was für ein Streittyp bin ich? Bin ich jemand, der tendenziell lieber schnell den Konsens sucht oder der vielleicht dem Streit sogar aus dem Weg geht, ohne ihn zu lösen oder immer eher voll auf die Neuen? Aber auch wenn wir es gesellschaftlich betrachten, ne, da haben wir auch diese Feststellung gemacht, dass wir da schon ein sehr ambivalentes Verhältnis haben in unserer Gesellschaft zu der Frage, wie viel Streit ist eigentlich nötig und ab wann ist Streit anstrengend. Na, es gab so diese Jahre, die erste Phase der Kanzlerschaft von Angela Merkel, da gab es ja so Stichworte auch von ihr zum Teil ja in die Welt gesetzt wie Alternativlosigkeit, ne, und es gibt eben nur diese eine praktische Lösung, ne, auch so eine Politikphase, da haben wir auf einmal Christdemokraten Atomkraftwerke abgeschaltet und Elterngeld eingeführt und auch die Wehrpflicht noch abgeschafft, also wo man dachte, okay, die großen Streitfragen gesellschaftlich sind offenbar weg, ja, wir haben uns alle irgendwie in der Mitte lieb und dann hat man ja gemerkt, nee, ganz so scheint das nicht zu stimmen und aber damals in der Phase haben gerade auch Journalistinnen und Journalisten häufig gesagt, Mensch, wir brauchen mehr Auseinandersetzungen, es muss wieder mehr um Alternativen gehen, wir müssen wieder mehr streiten gesellschaftlich. Ja, und dann haben wir spätestens auch mit der Flüchtlingssituation da 2015/16 natürlich ein massives neues Streitlevel reinbekommen mit dem Aufstieg der AfD. Und dann haben viele gesagt, naja, also Streit, aber dann bitte nicht so. Also so haben wir es jetzt auch nicht gemeint, ne? Das ist so ein bisschen wie bei so einer Musikanlage, wenn du die Lautstärke nicht richtig eingestellt kriegst. Ja. Erst ist es zu leise, dann ist es zu laut, ja. Und das ist wahrscheinlich etwas, was so unser Verhältnis zum Streit als Gesellschaft auch ein bisschen schwierig macht. Und ich meine, der grandiose Schlusspunkt war natürlich dann der Streit in der Ampelkoalition, wo man ja schon wusste, das Wort Streit bedeutet, die sind nicht auf dem Weg zu einer Lösung, sondern sie sind, wie ich es vorhin beschrieben habe, eigentlich vor allem dabei, sich selbst nochmal zu präsentieren, zu profilieren in Abgrenzung von den anderen, aber nicht mit dem Ziel, eine Lösung zu finden. Und damit war natürlich der Streitbegriff wirklich so ein Schreckensbegriff geworden. Wenn man gehört hat, oh, Streit in der Koalition, wusste man schon, das wird nichts
krass.
Gutes.
Du hast gerade so harmoniebedürftig gesagt. Also ich bin da genauso. Also Streit ist für mich so, da will ich lieber von wegbleiben. Ich weiß, letzte Saison Fußballtrainer in der E-Jugend. Wir hatten ein Auswärtsspiel mit meinen Trainerkollegen irgendwo ganz tief in der Eifel. Zur Pause führten wir 8-1 oder so. Und das ging da in unsere Richtung. Und nach dem Spiel, also in der zweiten Halbzeit, wussten wir haben noch mindestens 10 Tore geschossen. Also ne, wir haben das Ding ganz klar gewonnen. Und am Ende trifft man sich in der Mitte, gibt den Antrainern die Hand und so, kurz gut fürs Spiel. Und mein Trainerkollege fragt, hör mal, wie ist denn ausgegangen das Spiel? Und der sagt Konzettel, ja so 12-2. So. Und mein Trainerkollege, ja nee, hör mal, wir haben mindestens 10 Tore geschossen. Ne? Und ich merkte, die Stimmung kippt jetzt hier irgendwie. Ne? Und dann, ach du Kacke, das willst du jetzt gar nicht machen. Und ich habe dann gesagt, ey Leute, tolles Wetter, die Kinder haben Spaß gehabt, die haben Tore geschossen, lass sie einfach nach Hause fahren und gut ist. Oh. Und dabei ist dann auch geblieben. Also jetzt da um jedes Tor zu schreien im E-Junioren-Fußball, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also was ist der Wert eines Streits? Also was will ich damit bezwecken? Also es ist ein offizielles DFB-Spiel, klar, es muss eingetragen werden, aber am Ende sind es Kinder, sie haben Fußball gespielt, sie haben Spaß gehabt und das soll es auch dann auch gewesen sein.
Ja, absolut, da gebe ich dir absolut recht. Also auch das ist übrigens wichtig, ne? Dass man einen Blick dafür entwickelt, wann müssen wir wirklich etwas ausfechten, also dass man wirklich klar festlegt, das ist jetzt die Antwort, das ist die Wahrheit, das ist richtig und das andere ist falsch und wo ist es nicht zwingend notwendig. Auch das kann gesellschaftlich befrieden und auch das ist ein Instrument, was ja immer wieder nötig ist, ne? Auch bei großen Konfliktlagen. Manchmal gibt es Konfliktlagen in der Gesellschaft, da kann man nur erstmal einen faulen Kompromiss finden. Also, weil alles andere zu viel abverlangt. Also, wo man weiß, das ist noch nicht der wirklich klügste und beste Schritt, aber es ist besser, als wenn wir uns weiter streiten. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die man ja auch echt aus dem Privatleben ganz häufig erlebt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht gelungene Beispiele und auch Formate, wo du sagst, genau so müsste es eigentlich laufen?
Also ich habe ja, darüber haben wir damals vor 2 Jahren ja ausführlicher gesprochen, in meiner Berufslaufbahn. Ich habe ja am Anfang meiner Berufszeit 5 Jahre in Brüssel im Europäischen Parlament gearbeitet. Mhm. Und ich habe diese Zeit auch noch sehr gut in Erinnerung, weil da was gelungen ist mit damals immerhin schon, damals noch 25 Mitgliedstaaten. Zunächst, dann waren es irgendwann 28, dann waren es nur noch 27, weil die Briten abhanden gekommen waren, aber auf jeden Fall mit einer unglaublichen großen Zahl an Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen, kulturellen Traditionen, unterschiedlichen Sprachen, natürlich dazu auch noch unterschiedlichen politischen Vorstellungen, ja, ob links, ob rechts, in einem so großen Parlament zu Ergebnissen, zu Entscheidungen zu kommen, und zwar wirklich mit der Kraft des Arguments. Da gab es natürlich auch Lobby-Einflüsse, ich will es jetzt nicht alles heilig sprechen, was da passiert ist. Da gab es natürlich Einflüsse von außen und auch mal Zwänge und Fraktionszwänge, aber in der Regel war es wirklich so, dass man auch als kleine Fraktion dort in das Parlamentsrund, in die Ausschüsse gehen konnte und einen Änderungsantrag einbringen konnte und für Mehrheiten werben konnte. Und es war nicht alles so vorab festgelegt. Es war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Das Europäische Parlament tickt da halt anders als die nationalen Parlamente, weil sie nicht direkt eine Regierung stützen müssen, sondern weil sie in erster Linie die Kommission und den Rat kontrollieren. Und dadurch war das möglich. Das habe ich in sehr guter Erinnerung, weil man da auch zum Teil, ich meine, ein schönes Detail, die CDU beispielsweise gibt es im Europaparlament 2-mal. Einmal die deutsche CDU, die kennen wir, die Christdemokratische Union. Aber es gibt auch eine portugiesische CDU, das sind die portugiesischen Kommunisten. Okay. Also die haben die gleiche Abkürzung als Partei.
Nein.
Und also allein, dass man aber auch im Parlament nicht immer genau wusste, mit wem habe ich das jetzt da zu tun, also welche Parteigeschichte habe ich, wo kommen die her? Da verhandelt man dann auch mal mit Politikern in der nationalen Politik, hätte man vielleicht mit denen niemals das Gespräch gesucht, weil man sagt, die sind ja auf der ganz anderen Seite. Im Europaparlament weiß man das erstmal auch gar nicht so genau, weil es alles ein bisschen weiter weg ist und kommt erstmal ins Gespräch. Also das habe ich sehr gut in Erinnerung.
Wie gehst du eigentlich so mit Debatten um, die einen schon so auf dem Holzweg sind? Also ich gebe mal so ein Beispiel, so die berühmte Familienrunde bei Mansch, wenn dann das Thema die Fahrradwege in Peru kommen, also ich steige da dann schon aus, das ist ja unglaublich. Und schuld sind eh immer die Grünen und hier und da. Und Robert Habeck, Heizungsgesetz, der reißt dir deine Gasheizung unten raus, wo du ganz genau weißt, ey, da kannst du bringen, was du willst. Da hast du gar keine Chance. Wie kommst du auch mal in solche Situationen?
Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also so diese schnellen grundsätzlichen Vorbehalte. Das ist auch was wir in dem Buch thematisieren. Ne? Also dass das häufig so ein Grundraunen gibt. Ja, das geht manchmal gegen die Politik insgesamt oder manchmal dann ne, ganz speziell zum Beispiel gegen die Grünen. Die haben da viel abbekommen in der Hinsicht in ihrer Regierungszeit. Ich versuche es trotzdem dann meistens nochmal mit Fakten und häufig erstmal auch mit Gegenfragen, aber Gegenfragen, die dann nicht so gemein daherkommen sollen, so dass man jemanden vorführt, sondern eher so Fragen, so was meinst du denn ganz konkret, was meinst du denn ganz genau? Ja, also hast du eine Situation, steht bei euch gerade irgendwie die Heizungserneuerung an, ist eure Heizung alt und kaputt?
Ja.
Und dann sagen die Leute, nee, die haben die erst vor 2 Jahren eingebaut. Und dann kannst du sagen, ja, wisst ihr, solange die Gasheizung funktioniert, müsst ihr die nicht austauschen. Das ist bloß, wenn sie kaputt ist und wenn sie nicht mehr zu reparieren ist. Und dann, wenn dann eine neue kommt, das war die Regelung. Aber wenn eure Heizung gar nicht ausgetauscht werden muss, weißt du, das ist so ein kleines Beispiel.
Ja, ja.
Bei den Fahrradwegen in Peru kann man dann auch nochmal nachfragen, so, ja, wo hast du das her? Also das frage ich auch zum Beispiel gerne. Wo hast du diese Information her?
Ja,
das mache ich übrigens auch bei meinen Kindern. Die kommen meistens mit einem ganz anderen Quatsch, weil sie das irgendwo auf TikTok gesehen haben. Ja?
Okay.
Und dann erzählen sie mir, weißt du, dass es in Spanien verboten ist, dass keine Ahnung, ne? Und dann kommen irgendwie so, dass oder weißt du, dass es in dem Land erlaubt ist, dass Cousins und Cousinen sich heiraten dürfen. Und dann sage ich immer, okay, wo kommt das her, TikTok? Und was genau, also hast du gesehen, wer das gemacht hat, welche Quelle das war? Das hilft auch nicht immer, ja. Aber man kann dann manchmal die Leute doch so ein bisschen auf so einen Pfad bringen, dass sie selber reflektieren, was sie da eigentlich machen und ob sie da auch ein bisschen Zweifel haben müssen.
Ja. Ja. Ich mache ab und zu mal so einen Realitätscheck. Ich hatte eine Diskussion vor längerer Zeit. Man weiß ja gar nicht mehr, wie man die Leute ansprechen soll. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Ist es so und so? Und tralala. Und das geht ja gar nicht mehr. Habe ich so gefragt, wann war denn das letzte Mal, dass du jemanden ansprechen musstest in der Stadt? Es spricht doch gar keiner mehr in der Stadt. Nach dem Weg fragt doch gar keiner mehr. Ne? Und dann ist, ja, nee, da auch nicht. Und es betrifft dann einen gar nicht mehr. Und so kann man so ein bisschen entkräften. Klar ist das alles nicht so einfach. Ne? Aber trotzdem, man soll immer nicht so laut krakeeln, wie es eigentlich einem wichtig wäre. Ne? Also irgendwo mal auf dem Teppich bleiben. Einfach mal durchschnaufen und
genau, also ich finde auch, das ist wirklich wahrscheinlich die entscheidende Testfrage für alle und übrigens auch für einen selbst. Ne? Manchmal rege ich mich auch über Sachen auf.
Ja.
Ja, über, keine Ahnung, dann regst du dich über die verspätete Bahn auf, weil du die Statistik gesehen hast und fragst dich, aber wann saß ich zuletzt richtig in
ganz
dem
genau
verspäteten Zug? Ich meine, leider Gottes kommt man dann auch meistens auf eine Erinnerung, dass es da einige gab, aber ne? Aber ja, ich wohne hier in Berlin in Kreuzberg am Görlitzer Park. Der hat ja eine bundesweite Bekanntheit auch bekommen, so als ganz schlimmer Drogen- und Kriminalitätsschwerpunkt. Und das ist auch, also hier passiert auch genug, keine Frage, ich will es nicht kleinreden. Nur, wenn ich mich jetzt selbst persönlich frage, wie häufig habe ich eine unangenehme, brenzlige Situation erlebt oder sogar eine gefährliche Situation, da komme ich, obwohl ich jetzt hier wirklich seit über einem Jahrzehnt lebe, auf keine Situation.
Ja.
Und wenn, na klar gibt es hier, werden Leute irgendwie beraubt und so. In meinem persönlichen Umfeld von Leuten, die hier wohnen, kenne ich aber niemanden.
Ja.
Und damit will ich jetzt nicht kleinreden, dass es hier eine Menge Probleme gibt, auch sichtbare Probleme. Nur gleichzeitig muss man dann auch mal so die Dramatisierung rausnehmen. Wenn es mir so geht, geht es wahrscheinlich vielen Menschen auch so. Und dann lässt man einfach so ein bisschen die Kirche im Dorf auch mal bei der ganzen inneren Aufregung.
Lesesonntag bei Fragen an. Manchmal braucht es nur eine Stimme. Text, ein paar Sätze, die hängen bleiben. Ab August wird es bei Fragen an literarisch. Mit dem neuen Podcast Zwischen den Zeilen. Am ersten Sonntag jeden Monat treffe ich junge Autorinnen und Autoren, die nicht nur schreiben, sondern auch vorlesen. Sie bringen ihre Texte mit, ganz frisch, ganz nah, manchmal roh, manchmal poetisch, aber immer besonders. Du hörst, wie Literatur klingt, wenn sie noch warm ist. Direkt aus dem Kopf, durch das Herz, ins Mikrofon. wenn du Lust hast auf neue Stimmen, überraschende Texte und ein bisschen literarische Intimität zum Zuhören, dann abonniere Fragen an. Und sei dabei, wenn wir gemeinsam lesen, zuhören und entdecken. Jeden Monat. Immer sonntags zwischen den Zeilen, nur hier bei Fragen an. Die erste Episode erscheint am 3. August. Welche Rolle spielt eigentlich Sprache für dich, gerade wenn es um die Frage geht, wie wir miteinander streiten und uns verständigen?
Ja, Sprache ist schon etwas sehr Wichtiges, mhm, und aber auch etwas so schwer Greifbares. Also ganz viel zu diesem Ergebnis kommen wir auch in dem Buch. Deswegen haben wir einen ganzen Teil Tonalitäten genannt. Also weil wir uns gefragt haben, so was ist da eigentlich los, dass viele Leute irgendwie so ein Unwohlsein haben, weil man ganz häufig gar nicht so richtig den Finger draufsetzen kann, ne? Also du hast in unfreien Gesellschaften, in Autokratien und Diktaturen, da ist es relativ einfach, ne? Da gibt es bestimmte Dinge, die gehen nicht. Und sobald du die öffentlich äußerst, über Social Media oder über andere Medien, dann musst du damit rechnen, dass du ein Problem hast. Ja? Und das ist ja eine Situation, die wir glücklicherweise in Deutschland wirklich nicht haben. Ja, wir haben eine Meinungs- und Redefreiheit. Jeder kann im Prinzip innerhalb der Grenzen, der juristischen Grenzen vor der Beleidigung und vor Verharmlosung von Holocaust und anderen Dingen ja eigentlich alles sagen. Ja? Und gleichzeitig haben wir aber festgestellt, und das kann man auch in Zahlen messen, Allensbach macht seit Gründung der Bundesrepublik 1949 alle zwei Jahre diese Erhebung zur Meinungsfreiheit. Und da gibt es eine zentrale Frage. Kann man seine Meinung in diesem Land frei äußern oder muss man Angst haben? Ja, und dieser Teil, der sagt, nee, man muss eher Angst haben, der ist von ungefähr 20% in den 70er Jahren Bundesrepublik West auf mittlerweile um über 40% angewachsen. Also wir sind jetzt mittlerweile bei fast der Hälfte der Bevölkerung, die sagt, wenn man seine Meinung frei äußert, muss man Angst haben. Und wovor haben die Leute Angst? Und da sind wir nämlich jetzt bei der Sprache. Die haben nicht Angst davor, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie nicht studieren dürfen oder ihren Job verlieren, wie man das in der DDR vielleicht erlebt hätte, sondern die haben Angst vor der sozialen Reaktion ihres Umfelds. Die haben Angst davor, als nicht mehr zeitgemäß betrachtet zu werden, als irgendwie, keine Ahnung, rechtsradikal oder also was auch immer, ne? Also als ewig gestrig. Und das ist eigentlich interessant, weil da ganz viel schon über Sprache stattfindet. Ne? Hast du die richtigen Begriffe für Dinge? Ja, also das sind ja manchmal wirklich ganz subtile Geschichten. Eine ganze Zeit lang wurde in diesem Land wurden Menschen, die zu uns gekommen sind, mit unterschiedlichsten Bezeichnungen versehen. Ja? Also es gab mal eine Zeit, da war das Wort Asylant relativ normal. Das haben Politiker aller Parteien verwendet. Dann ist es vor allem von Parteien wie den Republikanern von ganz rechts irgendwie immer stärker besetzt worden und man ist dazu übergegangen, Asylbewerber zu sagen oder Flüchtlinge. Irgendwann hat man dann aber gesagt, ach Mensch, Flüchtling klingt irgendwie auch so, irgendwie klingt es nicht so einladend, sagt, lass uns doch lieber Geflüchtete sagen. Und das sind auch alles gute Sprachentwicklungen, die stattfinden sollen und müssen, also dass wir bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden oder sie verändern. Und gleichzeitig gibt es dann aber Menschen, die kriegen das vielleicht gar nicht mit, ja, weil sie vielleicht schon älter sind oder weil sie sich jetzt nicht ständig mit Nachrichten beschäftigen oder nicht ständig irgendwelche klugen Artikel irgendwo lesen, ja, und dann sind die irgendwo und dann sprechen die, dann nehmen die halt, dann sagen die halt Zigeuner, weil sie das so gelernt haben, ja, und stoßen dann auf Menschen, die sagen, wie kannst du das denn noch sagen, ja, und was bist du denn für einer? Und das sind dann so Situationen, da kann ungewollt einfach so, ja, so eine negative Energie in so eine Situation kommen und dann entstehen so diese Gefühlslagen, ja, man kann ja nichts mehr sagen, ne? Wenn man mal was sagt, dann. Und also insofern hat Sprache, wie wir damit umgehen, wie offen wir mit Sprache sind, in der Hinsicht sehr was zu tun, damit, wie gut wir streiten. Aber auch in die andere Richtung, also Sprache, und da kommt das ja auch her, dass sich viele Menschen, die sich gerade als progressiv empfinden, sagen, hey, wir müssen bei der Sprache gucken, dass wir mit Begriffen nicht beleidigen, weil es natürlich eben auf der anderen Seite auch diejenigen gibt, die mit Sprache ganz ordentlich anheizen, ja, also die maximal Beleidigung, Maximalformulierung in den Raum bringen und dadurch halt für ordentlich Debattenbambule sorgen.
Ja. Ja, krass. Gerade im Bereich Sprache und politischer Raum finde ich auch immer wichtig, welche Worte gewählt werden. Also ich bin ja ein großer Fan der Bundespressekonferenz, die dreimal die Woche übertragen wird. Und es sind immer diese Worthülsen. Wenn du weißt, ich habe da keine eigenen Erkenntnisse drüber oder ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dann merkst du, die haben einfach keinen Bock darauf. Und ich finde es aber immer auch schwer, wenn so mit Fachbegriffen hantiert wird. Also du weißt genau, wovon die sprechen. Ich vielleicht so im Etwaigen. Aber der sich das gar nicht kennt, der weiß gar nicht, worüber die sprechen. Ja. Also Klingbeil redet von Investitionen. Das hört sich doch super an, aber einzelne Schulden. Mal ganz ehrlich.
Ne? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Teil. Da haben wir auch extra ein Kapitel. Das war Julia ganz wichtig, dass wir das wieder aufnehmen. Da hat sie auch stark dran gearbeitet in diesem Teil. Also das ist natürlich auch nochmal eine Frage bei Sprache. Wie, jetzt komme ich schon wieder mit so einem Wort, wie inklusiv ist diese Sprache? Ja, also man könnte einfach auch sagen, wie sehr ist sie einladend, damit sich alle beteiligen können? Ja, wie sehr schließt sie ein oder schließt sie aus? Ja, also Sprache, das weiß man aus der Geschichte. Der Adel hat früher auch so gesprochen, also so abgehoben gesprochen, um sich halt auch abzusetzen vom normalen Volk. Ja, und das sollte eigentlich in einer Demokratie nie passieren. Also, dass beispielsweise der Staat, ja, Politikerinnen und Politiker, aber eben auch gerade die Verwaltung so kommunizieren, dass man das Gefühl hat, oh, wow, ich glaube, ich habe eine gewisse Ahnung, was Sie sagen wollten, aber ganz weiß ich es nicht. Sondern ein demokratischer Staat müsste eigentlich immer das Ziel haben, dass möglichst alle das verstehen oder zumindest eine Chance haben, ja, das zu verstehen. Und das ist etwas, worüber man ja wirklich verzweifeln kann. Die Politik selbst, Politikerinnen und Politiker, flüchten sich manchmal in Worthülsen. Das gilt aber übrigens auch für den Journalismus. Das merke ich immer dann und habe ich früher immer dann gemerkt. Das mache ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr, weil das haben wir ein bisschen geändert von der Arbeitsstruktur her. Aber früher gab es bei uns im Deutschlandfunk Kultur auch Kindernachrichten sehr regelmäßig. Und da wurden häufig wir schon erwachsenen Kollegen gebeten, für die Kindernachrichten was zu schreiben. Mhm. Und da hat man dann nämlich mal gemerkt, wie häufig wir uns einfach auch verstecken hinter Formulierungen, ja, also gerade so Haushaltspolitik, ja, das Staatsdefizit, ja, ist gesunken oder das Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen, ja, und ja, die Nettokreditaufnahme, ja, die konsumtiven Ausgaben, also da findest du einen ganzen Strauß an Formulierungen. Und man merkt es ja immer, deswegen gibt es ja so eine Faszination auch von Erwachsenen, wenn man die ZDF-Kindernachrichten-Logo oder so anguckt, da ist ja eigentlich niemand traurig. Denkst du ja, also ich habe das selten so, dass ich denke, boah, war das jetzt, das war aber sehr einfach und doof, ja, sondern man ist eigentlich froh, dass das endlich mal jemand mit normalen Worten sagt. Und das ist übrigens was wir auf allen Ebenen sehr gut gebrauchen könnten. Also natürlich bei den Briefen, die uns die Verwaltung schreibt. Ja, ich hatte neulich mal wieder so einen Brief, der war so herrlich. Das war eigentlich eine ganz simple Mitteilung, dass ich nämlich hier für meine Parkzone die Vignette bekommen habe. Ja, also, dass ich hier als Anwohner parken darf. Und dieses Schreiben hatte zwei Seiten und war im Prinzip, also wenn da nicht diese Vignette drin gewesen wäre in dem Brief, hätte ich nicht verstanden, ob ich jetzt das zugesprochen bekommen habe oder nicht. Ja, de facto. Aber anstatt einfach zu schreiben, wir freuen uns, Ihnen für das nächste Kalenderjahr diese Vignette zu überreichen. Und dann kann man ja dazu schreiben, bitte beachten Sie, blablabla. Aber so ein einfacher Satz, ja, oder wunderbar bei der Steuererklärung, ja, jedes Mal, wenn die Einkommensteuererklärung dann kommt. Und ich denke, so, da ist ja eigentlich für jeden, der Steuern zahlt, eine entscheidende Frage. Kriege ich was zurück oder muss ich was zahlen?
Genau, ja.
Und muss ich Vorauszahlung leisten fürs nächste Jahr? Ja, man könnte sich vorstellen, dass so ein Brief beginnt, ja, vielen Dank für Ihre Steuererklärung. In diesem Jahr kriegen Sie so und so viel Euro von uns erstattet. Oder aber Sie müssen so und so viel Euro nachzahlen. Bitte beachten Sie, dass Sie fürs nächste Jahr uns in jedem Quartal so viel Vorauszahlung leisten. Das würde ich erwarten, ist so die zentrale Information, schreibt das doch vorne. Ja, und wir alle kennen diese Briefe. Irgendwo findet sich diese Information im Zweifel, also ich überlese immer die Stelle, wo es steht, was ich vorauszahlen muss, deswegen kriege ich dann immer Mahnung. Also ich bin, du siehst, ich leide selbst drunter.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht mal so ein Lifehack vor dem Brief, mach ein Foto, lad bei ChatGPT hoch und sag, bitte einmal zusammenfassen.
Ja, wer weiß. Genau. Also wer weiß, vielleicht hilft uns ja die künstliche Intelligenz in der Tat da, dass sie Dinge zusammenfasst, aber wenn das ChatGPT kann, ja, dann frage ich mich auch, warum macht ihr das dann nicht in der Verwaltung? Und die könnt ihr machen, also das wäre bei der Verwaltungssprache, häufig hat das ja diesen juristischen Hintergrund. Es soll wasserdicht sein, es soll eben
ganz genau.
Im Zweifel gerichtsfest sein, nicht, dass dann irgendjemand sagt, aber in dem Brief stand doch das. Mhm. Man kann doch ja auch das mal wunderbar aufteilen und sagen, es gibt sozusagen den Teil auf gut Deutsch, und dann gibt es den Anhang, da steht es nochmal juristisch wasserdicht, so wie eine Verwaltung das am liebsten formulieren würde. Ja. Und je nachdem, wie man so drauf ist, liest man nur den einen Teil oder auch alles.
Das wäre eine gute Lösung. Du beobachtest das Mediensystem ja schon seit vielen Jahren von innen. Wie würdest du die Lage des deutschen Journalismus heute beschreiben? Es gab vor kurzem ein Interview mit Thilo Jung, ich weiß nicht, ob du den kennst, und Monitor. Ja. Und der hat dem deutschen Journalismus ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Tendenziös, einseitig etc. Wie ist denn dein Blick so auf den Journalismus in Deutschland?
Ja, Thilo Jung ist ja da so ein Ritter für die gute Sache. Und wenn er sagt, einseitig und voreingenommen, er ist ja auch jemand, der relativ klar mit eigener Positionierung oder zumindest mit einem starken Charakter reingeht in die Berichterstattung. Ich finde es gut, wenn man kritisch raufschaut. Und es gibt viele kritische Punkte. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein sehr hohes und gutes journalistisches Niveau in Deutschland, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also das ist ja immer so ein bisschen natürlich der Trost, auch bei vielen politischen Entwicklungen, dass wir sagen können, wenn wir anderswo hingucken, ist es noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob einem das reichen soll, aber trotzdem darf man das auch nicht vergessen. Wir haben eine sehr diverse Presselandschaft nach wie vor. Und zwar natürlich öffentlich-rechtlich durch ein sehr gut ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es gibt kaum ein Land, das sich einen so großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk leistet. Deswegen finde ich es auch nachvollziehbar, dass man da schaut, wie man den vernünftig aufstellen kann und auch reformieren kann. Dafür ist er eben einfach sehr, sehr teuer auch, muss man sagen. Ihr alle, wir alle zahlen ihn. Aber er ermöglicht uns etwas, was es in vielen anderen Ländern eben nicht mehr gibt oder nur noch sehr eingeschränkt, dass wir Journalismus haben, der unabhängig von kommerziellem Unternehmenseinfluss, abhängig von Werbegeldern und solchen Einfluss ist und gleichzeitig ja auch durch die Konstruktion sehr, sehr, sehr weitgehend nicht abhängig ist von der Politik direkt, sondern sehr unmittelbar mit wenig Einflussmöglichkeiten. Das heißt, wir haben da eine gute Grundlage für unabhängigen Journalismus. Und wir haben nach wie vor noch eine relativ gute Medienlandschaft in privater Hand. Zeitungsverlage, erfolgreiche Medienprodukte, die ja da entstehen. Auch neue Medienprodukte, die entstehen, wenn man sich so diese Newsletter-Dienste anguckt. Table Media, Politico, die natürlich auch teils in großen Verlagen wie Politico bei Springer drinstecken. The Pioneer, Gabor Steingart, der da ja in der Hinsicht auch ein Pionier war in Deutschland, wo auf sehr hohem Niveau Fachjournalismus betrieben wird, der leider, das ist der Nachteil, aber auch sehr teuer ist. Also wer die fachjournalistischen Angebote nutzen will, muss dafür relativ viel Geld zahlen. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Recherchen, die dort entstehen, auch raussickern in den Journalismus. Also das ist sozusagen die Positivbeschreibung, was wir auf der Habenseite haben. Es gibt aber natürlich auch Probleme, und das benennen wir auch in unserem Buch, dass Journalismus insgesamt und auch der Qualitätsjournalismus dazu neigt, beispielsweise bei der Politik zu stark auf die Inszenierung zu achten, auf diese Frage, was ist die B-Note? Ja? Also wer kann mit wem? Wer hat sich durchgesetzt? Ist Lars Klingbeil der neue starke Mann der SPD? Oder ist er nur die Andrea Nahles als Übergangsfigur? Können Christian Lindner und Robert Habeck noch miteinander reden oder nicht? Das hat natürlich auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor und ist insofern auch legitim. Politik ist auch immer natürlich Bühne und ist immer Inszenierung. Aber dabei ist häufig zu kurz gekommen, auf die Fachfragen zu schauen und diese Alternativen, die es da gibt, im politischen Raum auch manchmal ein bisschen unaufgeregt darzustellen. Also Beispiel, wir sprachen am Anfang drüber, das Heizungsgesetz.
Ja.
Wie viele der Journalistinnen und Journalisten, die dann in ihren Leitartikeln mal leichtfertig geschrieben haben, das war handwerklich nicht gut gemacht, hatten denn diesen Gesetzentwurf überhaupt mal in der Hand, ja, geschweige denn mal wirklich durchgearbeitet, geschweige denn so lange an dem Thema gearbeitet, dass sie auch wirklich eine valide Äußerung darüber treffen können, ob das jetzt gut war oder nicht. Ja, da wird auch häufig voneinander, ich will jetzt nicht sagen abgeschrieben, aber es entstehen häufig so Stimmungslagen, in denen es dann ganz schwer wird, und ich glaube, das ist das vielleicht, was Thilo Jung auch meint, in dem es dann ganz schwer wird, mit anderen Beobachtungen, anderen Schlüssen überhaupt noch durchzudringen. Und das ist zum Beispiel eines dieser Probleme.
Auf jeden Fall. Wie erlebst du eigentlich die journalistische Rolle heutzutage? Also dieser schmale Grat zwischen Berichterstattung und Meinung. Das ist ja manchmal gar nicht mal so einfach.
Ja, und da müssen wir wahrscheinlich auch wieder zurück zu alten journalistischen Tugenden. Ne? Es gab so eine Phase, das ist übrigens ganz interessant, weil das wird immer gerne so heute natürlich den Populisten, den Trumps und Musks und so zugeordnet. So dieses Infragestellen, gibt es überhaupt noch Wahrheiten oder nicht? Aber das ist eigentlich eine Denkschule, die kommt eigentlich so aus den 70er, 80er Jahren, eigentlich so aus eher einer linksgerichteten philosophischen Fragestellung, was ist eigentlich wahr? Gibt es sowas wie Objektivität? Und wenn es die sowieso nicht gibt, ja, ist es dann nicht viel ehrlicher, wenn wir immer sozusagen gleich mitgeben, was wir denken, wie wir es sehen, aus welcher Perspektive, mit welcher Brille wir auf Sachen schauen. Ne? Also das ist gar nicht, das ist eigentlich mal ein sehr kritischer Impuls gewesen, zu sagen, diese Objektivität, die wir uns immer alle so wünschen, die gibt es halt einfach nicht.
Ja.
Aber es gibt natürlich eine Annäherung an die Objektivität. Es gibt Fakten, die sind feststellbar. Es gibt Dinge, die kann man recherchieren. Und es gibt auch im Journalismus vielleicht viel stärker, als wir das nötig hatten in den letzten Jahren, die Verpflichtung, erstmal zu sagen, was ist. Also erstmal zu sagen, das ist das Problem. Oder das ist der Vorschlag der SPD zu diesem Thema. Die denken sich das und das und das, ja, und nicht gleich schon dabei bei der Darstellung, was eigentlich die Vorschläge sind oder was das Problem ist, wie man es lösen will, gleich schon automatisch in die Bewertung zu kommen, weil irgendwann dann alles verwischt und irgendwann auch der Eindruck entsteht bei einem Publikum, naja, ist ja alles eine Frage des Betrachtungswinkels, es ist alles letztendlich, ne? Man kann es so sehen, man kann es so sehen, und wenn wir uns nicht bei bestimmten Dingen auf so eine objektive Grundlage einigen können, zumindest in den Grundzügen, dann haben wir eben auch keine Debattengrundlage.
Okay, ja. Spannendes Thema mit Streiten, Debatten führen und das Ganze und mit Medien, das ist irgendwie, ist kein kleines Thema hier in Deutschland, richtig? Also was ist irgendwie, hängt das alles miteinander zusammen?
Ja, weil wir auch merken, dass natürlich eine Gesellschaft, die unterschiedlicher ist, ne? Also die diverser ist, wo wir erleben, dass halt natürlich allein schon, wenn man sich die Herkünfte anschaut, wir internationaler geworden sind durch Zuwanderung. Ja, ein Viertel der Bevölkerung hat eine Zuwanderungsgeschichte, selbst im Ausland geboren oder mindestens einen Elternteil. Das hat eine größere Unterschiedlichkeit auch gebracht in vielen Dingen. Wir erleben das aber auch politisch, dass das, was so ja, im Meinungsspektrum stattfindet, ja, von rechts bis links, natürlich so, wenn man das mit den 70er, 80er Jahren alte Bundesrepublik vergleicht, ja, wo sich irgendwie alles so zwischen CDU und CSU auf der einen Seite oder SPD auf der anderen Seite und dann noch so ein bisschen FDP in der Mitte dazwischen getummelt hat. Ja, das sind halt, wenn man das heute zusammenrechnet, ja, gerade mal so noch vielleicht ein bisschen mehr als 50% bei der letzten Wahl gewesen. Da merkt man auch, ne, die politische Spreizung, was Leute für richtig halten, was sie öffentlich sagen, wie sie ticken, ist halt auch breiter geworden. Das heißt, wir haben eigentlich, man kennt das, wenn die Gruppe nicht so homogen ist, wenn die Unterschiede größer werden, dann muss man viel mehr verhandeln, was man eigentlich will. Ne? Also mein Beispiel ist immer die Frage, zum Beispiel, wohin man in Urlaub fährt. Ja? Wenn du das klärst in deiner Kleinfamilie, Vater, Mutter, vielleicht zwei Kinder, wenn die Kinder noch ganz klein sind, haben sie gar nichts zu sagen. Ja? Dann müssen die einfach mit, dann müssen sich nur Vater und Mutter einigen. Ja, und die wissen aber auch von wegen, okay, wenn sich jetzt mal Mutter durchgesetzt hat, dann kann Vater beim nächsten Mal wahrscheinlich sagen, nee, dann lieber in die Berge und sie will lieber ins Meer. weil man halt auch weiß, okay, wir sind jetzt auch ein bisschen länger zusammen, da haben wir nochmal eine zweite Chance. Wenn man so in einem Freundeskreis, größere Gruppe verreist, da merkt man schon, ja, da kann man Kompromisse finden, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da sagen halt die Ersten, nö, dann fahre ich halt nicht mit. So, ist ja auch nicht schlimm, weil wir sind ja nur lose miteinander verbunden. Und das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir gerade stehen, dass wir eine größere Unterschiedlichkeit haben. Und es dann entscheidend ist, ne, um wieder auf das Familienbild zu kommen, in der Familie kann dann halt irgendwann irgendjemand sagen, ich will aber auf jeden Fall dieses Jahr ans Meer. Und wenn wir nicht ans Meer fahren, dann habe ich keine Lust auf den Urlaub.
Ja.
So, dann ist es zwar auch nicht gut für die Debattenkultur innerhalb der Familie, aber dann ist halt auch klar, gut, wir wollen ja zusammen verreisen, kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn das jemand in einem Freundeskreis sagt, dann sagen alle, ja, dann fahr mal schön alleine. So, dann, wenn du das so unbedingt willst, dann such dir andere Freunde. Und deswegen ist es da, ne, man kennt das ja auch, da würde man auch schon ganz anders miteinander reden. Ja? Wenn man im Kegelverein, im Sportverein, wo auch immer mit den Leuten handelt, würde man sagen, ach Mensch, also findet ihr nicht auch, das ist doch so schön irgendwie an der Nordsee. Und da haben wir auch ganz tolle Möglichkeiten. Da würde man viel argumentativer rangehen, um die Leute zu überzeugen. Und das ist das, was wir halt, deswegen uns das gerade so stark beschäftigt, weil wir brauchen eigentlich in dieser Situation so eine Debattenkultur, wo wir uns nicht auseinanderdividieren, sondern halt eher zusammenkommen.
Ja. Sommer und Wegfahren, das ist ein schöner Übergang zu meiner Abschlussfrage, denn der Sommer ist natürlich da. Wir gucken aus dem Fenster, die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Schaffst du das in dieser Zeit auch mal abzuschalten? Kannst du das eigentlich mal so ein Smartphone wegzulegen oder mal Zeitung nicht mehr zu abonnieren über den Sommer und dann zu sagen, jetzt bin nur ich da für meine Familie, Strand oder auch Berge, je nachdem, wie ihr euch da geeinigt habt zu Hause. Aber ist das bei dir möglich, so ein Medienmensch wie du bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das sehr gut. Und bei mir ist es fast schon ein bisschen auch Teil irgendwie des Berufs geworden, dass ich auch vom Beruf ganz bewusst abschalte. Also früher als Student und so, als jüngerer Mensch, als ich noch nicht im Journalismus war, habe ich zum Beispiel in den Ferien immer total gerne Zeitung gelesen. Also ich habe mir dann wirklich auch, egal wo, in Italien, Frankreich, am Kiosk dann die Zeitung meistens vom Vortag gekauft, weil die vom selben Tag noch nicht da war, und habe mich da hingesetzt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich wirklich fast ein bisschen Nachrichtenvermeidung betreibe. Also die Push-Nachrichten ausschalte auf dem Handy und auch sonst nicht großartig tief einsteige, weil es halt immer so, ne, es rattert dann halt sofort. Ne? Was würdest du jetzt da machen? Wie würdest du darauf reagieren? Was ich aber jetzt im letzten Sommer wieder angefangen habe, Stichwort Zeitung, was ich dann ganz gerne mag, mal doch, also gerade weil ich halt nachrichtlich so abschalte, dass ich mir dann aber so zum Wochenende hin die Wochenendausgaben von den Zeitungen hole, weil ich dann weiß, okay, das ist dann genau in dem Tempo, alles schon entschleunigt. Ich schaue auf Nachrichten, die sind möglicherweise eigentlich schon 3-4 Tage alt. Ja, und gehe aber eher in die Vertiefung, lese lieber den langen Text, eine Hintergrundstrecke. Okay. Weil dann am Ende interessiert es mich doch zu sehr.
Ja, das glaube ich. Wunderbar. Lieber Corbinian, das waren meine Fragen an dich zum zweiten Mal. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Absolut, immer sehr gerne. Ich finde es toll, dass du diesen Podcast hast, und ich fand es auch toll zu sehen, wen du alle schon so da hattest. Ja. Wirklich eine schöne Mischung. Also insofern, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
Ja, super, sehr, sehr gerne. Und alle da draußen, lest das Buch Defekte Debatten von Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel. Ist immer noch top aktuell, also kann man sagen, also kann man 1:1 übertragen in dieses Jahr. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiter neugierig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.